Halleluja! Ich finde es der Hammer exig. Wir haben ja töckelt darum, ob du das worshipen oder ich heute. Eigentlich hätten wir zusammen wählen. Ich finde es so cool, Alex, dass du uns in die Anbetung geführt hast. Und für die, die vielleicht das nicht mehr wissen, ganz am Anfang von der City Church hat Alex nicht nur moderiert und geworshippt, er hat dann noch predigt. Und gleichzeitig, also alles in einem, oder? Und gleichzeitig auch noch das Kinderprogramm gemacht, gell? Also, merci vielmals. Halleluja! Yes! So cool! Und nächste Woche, danke vielmals an Jutta, nächste Woche haben wir dann wieder den Marcel und die Band da, frisch gestärkt. Sie sind im Weekend, wie es der Exi schon gesagt hat. Mega cool bist du da. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann. Für die mich noch nicht kennen, ich grüße auch alle Online-Hörer. Es freut mich mega, dass wir im Rahmen von dieser Serie «The Power of the Church» heute morgen das Abendmahl anschauen. Wir schauen heute das Abendmahl, aber nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich die nächsten 2-3 Mal werden wir uns mit dem Abendmahl beschäftigen. Es gibt heute kein PowerPoint, weil mir hat es ja die Festplatte gelüpft. Nach dem Berglesshof bin ich heimgegangen. Die Festplatte hat gesagt, es sei super gewesen, aber jetzt tschüss, ich gegangen. Und heute Nacht bin ich um 3 Uhr verwacht. Um 3 Uhr habe ich kein Auge mehr zugetan. Ist auch noch speziell gewesen. Ich bin eigentlich ein Tiefschläfer. Und das freut mich mega. So richtig mal so ohne Festplatte und nicht ausgeschlafen vor uns zu stehen. Das finde ich der Hammer. Kann doch Jesus noch viel mehr zum Zug kommen. Ist nicht so? Halleluja. Und darum bitte ich dich auch nochmal, Heiliger Geist, wie wir es schon gehört und gebetet haben, dass du mächtig wirkst. Und Herr, du bist der Einzige, der wirklich in unsere Herzen hineinsieht. Weil du bist unser Erschaffer, du bist unser Schöpfer. Deine Liebe ist voll auf uns fokussiert. Und du kennst das kleinste Detail von unserem Herz, von unserem Verlangen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, dass deine Liebe ausgossen hast, weiter ausgegossen wirst, dass du auch prophetisch wirst reden zu den einzelnen Personen, die auch eine Antwort von dir suchen, die Fragen im Herzen haben. Heiliger Geist, red du direkt in die Herzen hinein. Wir beten dich an, weil du bist würdig, du bist König, du bist Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir sind deine Kinder. Es ist so schön, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Amen. Die Sachen, die ich euch wird heute erzählen, sind wir selber recht nahe gegangen, sehr nahe sogar. Es hat mit dem Abendmahl zu tun, aber wir werden beim König David anfangen, ganz neu mit anders. Wir werden aber beim Abendmahl landen. Und das Abendmahl besteht aus Brot einerseits und aus Wein oder eben aus dem Traubengewächs. Man weiss ja nicht, ob es dann wirklich schon gegärt hat, damals bei Jesus oder nicht. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Auf alle Fälle steht der Wein oder der Kelch steht ja für das Blut von Jesus Christus. Und auf das werden wir vertieft reingehen. Aber da jetzt einfach mal die zwei wichtigsten Eigenschaften vom Blut. Das Blut Jesus besiegelt den neuen Bund. Es gibt einen alten Bund. Der alte Bund beinhaltet die 10 Gebote und jenste Satzungen und Dinger, wo Gott von den Menschen erwartet hat. Und der neue Bund ist das einmalige, unglaubliche Opfer, das Jesus Christus für dich und für mich gebracht hat. Und das Opfer ist besiegelt mit seinem Blut. Und das Blut steht für den neuen Bund, es steht für Vergebung. Und das Blut steht für... Für was? Für? Heilig. Für was steht das Blut auch noch? Fürs Leben. Weil es heisst im Alten Testament, trinket kein Blut, das heisst im Neuen auch nochmal, weil im Blut ist das Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass nämlich Gott ausdrücklich verboten hat, man soll von den Opfertieren das Blut nehmen. Er hat gesagt, macht das auf keinen Fall, weil dort drin ist das Leben. Aber er sagt im Johannes 6,53, sagt Jesus Christus, da hat er noch gar nicht vom Abendmahl geredet gehabt. Johannes 6,53, die die Bibel dabei haben. Das steht unumstößlich fest, sagt Jesus. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Im Blut ist das Leben, meine Lieben. Und das ist essentiell wichtig und darum wollte ich das an den Anfang stellen. Und jetzt einfach eine Side-Note, abgesehen von dem, die ersten Christen sind echt verfolgt worden, weil man ihnen Kannibalismus vorgeworfen hat, genau wegen dieser Bibelstelle. Das ist falsch verstanden worden, absichtlich falsch verstanden worden. Und die Römer haben die Christen verfolgt, weil sie haben gesagt, die opfern und trinken Blut. Ist aber nicht so. Sondern es geht um das Blut von Jesus Christus, das geflossen ist für dich, damit du das Leben hast. Aber lass uns jetzt ein bisschen zurückspulen. Wir werden heute einen Aspekt vom Abendmahl vom Blut Jesus anschauen, nämlich die Sache mit dem neuen Bund. Und was ich bei der Bibel so der Hammer finde, ist, dass die Lebensgeschichten drin aufgeschrieben sind. Und zwar jenste Personen sind von der Geburt bis zum Tod beschrieben. Mit all ihren Höchst und mit all ihren Tiefs. Und du kannst richtig mitfiebern, wenn du in die Lebensgeschichten hineingehst. Es sind Biografien, die wirklich schonungslos aufdeckt, wie der Mensch wirklich ist, was gut ist und was nicht gut ist. Und ein Mann wird von Gott ein Mann nach meinem Herz genannt. Gott sagt, schau, wenn du einen Mann nach meinem Herz kennenlernen willst, dann schau auf den David. Und das finde ich der Hammer, ich will auch ein Mann nach Gottes Herz sein. Und die die Geschichte von David kennen, ich nehme an, ihr habt euch auch verliebt in ihn. In dem Sinn, wie man sich halt in einen Toten kann verlieben kann oder in seine Geschichte. Ich finde ihn der Hammer. Wir lesen von ihm, wie er als kleiner Hirtenbub, als der Jüngste von einer grossen Familie die Schäfli gehütet hat, wo währenddem seine älteren Brüder bessere Aufgaben bekommen haben, sogar dürfen in den Krieg ziehen, ist der kleine David auf dem Feld gewesen und hat müssen diesen Schäfli schauen. Und wir lesen dort, dass er das mit einer absoluten Treue und mit einer absoluten Exzellenz gemacht hat. Er ist der beste Schafhirt was sie je gegeben hat. Und ich rede da von einem kleinen Bub. Ich denke, er ist irgendwie zwischen 6 und 12 Jahre alt, wo das beschrieben ist. Und er ist bei den Schafen, er schaut diesen Schafen und wisst ihr, was er macht, wenn er die Schafe hütet? Er hat noch ein kleines Instrument dabei gehabt. Er hat nämlich eine Harfe gehabt und er hat Harfe gespielt. Zieht ihr das Bild mal rein. Ein 8-Jähriger irgendwo in der Pampas aussen mit seinen 50, 100 oder 250 Schäfchen. Und wenn alles ruhig ist, wenn alles okay ist, sitzt der Bub an und fängt an Harfe zu spielen. Ist doch der Hammer. Ist eine sehr musische Seite von David, aber er hat auch eine andere gehabt, weil wir lesen im Wort Gottes, dass es ab und zu auch Angriff gegeben hat auf die Schafherde. Es sind nämlich Löwen und Bären gekommen. Und wisst ihr, was hat er dann gemacht? Er hat seine Harfe weggestellt, ist am Bär nachgerannt und hat ihm eigenhändig das Schaf aus dem Maul rausgerissen. Und wenn ein Löwe gekommen ist, dann hat er dem Schaf ebenfalls aus dem Maul gerissen und hat den Löwe noch verprügelt. Halleluja! Wer will nicht so einen Sohn haben? Ja? Ein guter Musiker, total feinfühlig. Ich denke jetzt gar nicht an die Damenwelt, wie sie echt auf den David abgefahren sind. Ich meine, das ist wirklich der Mann, den du haben willst. Ein feinfühliger, sensibler, aber ein absolut mächtiger Kämpfer, wenn es darauf ankommt. Und so ist der David herangewachsen. Und es gibt dann die Szene, wo eben Brüder von ihm dürfen in den Krieg gehen. Das war er damals gegen die Philister. Und der David musste die Schäfli hüten. Und hat dann vom Papi einen Auftrag bekommen, vom Isai, hat er einen Auftrag bekommen und gesagt, hey, bring deinen Brüdern ein bisschen Käse und Brot, dass die gestärkt sind. Und dann kommt die absolut legendäre Geschichte von David und dem Goliath! Weil der David bringt seinen Jungen, seinen Brüdern, seinen älteren Brüdern Brot und Wein und Käse und was alles haben wollen. Und er kommt in das Lager rein von den Israeliten. Das ist eben, da fehlen jetzt 2-3 Stunden Schlaf. Genau an dem Punkt, aber ihr werdet das synchronisieren für mich. Er kommt in das Feindeslager rein und es ist ein riesen Aufruhr, weil die Israeliten sind total entmutigt, weil der Feind, der Philister damals, die Philister mussten sie bekämpfen, hat einen Mann aufgestellt, nämlich den Goliath, ein Ries, über 3 Meter gross, ich glaube 6 Finger an jeder Hand und eben so viele Zehen, also wirklich so ein Mutant schon. He? Steht dort mit dem Speer und verhöhnt das ganze Volk von Israel. und lacht sie aus, macht sie, aber verspottet sie. Und das Heer vom König Saul, der damals König war, der erste König über Israel, ist entmutigt. Es kommt also der kleine Hirtenbub, der gerne Harfe spielt und ab und zu einen Löwe und einen Bär vertreibt, kommt auf das Feld und nachher lernst du seinen Charakter kennen. Zuerst fragt er mal, hey, was ist da eigentlich los und was geht's da? Dann sagen ihm die anderen, hey, du, frag nicht so viel, du bist viel zu klein, geh wieder weg. Das sagen seine Brüder. Und dann nachher erfahrt er es gleich noch, um was es geht. Und dann ist seine nächste Frage, ja, und was ist denn die Belohnung von dem, der den Philister besiegt? Das hat ihn auch Wunder genommen. Ist ein schlauer Kerl gewesen, der David. Ist ein schlauer Kerl gewesen. Und die Belohnung war recht hoch gewesen. Ist nämlich Königstochter gewesen. Und da hat er wirklich gedacht, jetzt muss ich die Sache mal genauer anschauen. Und er hat sich nachher beim Saal gemuldet und gesagt, hey, ich mache ihn runter, ich mache ihn runter. Oder der kleine Bub. Vielleicht 12, 13, keine Ahnung wie alt. der Saal denkt, nein, ich kann doch nicht ein Kind da in den Krieg schicken. Und sagt dem David, du, das ist ausgeschlossen, das geht nicht. Und dann sagt David, hey, Saul, weißt du, wenn ich alleine auf dem Feld bin und wenn ein Löwe oder ein Bär gekommen ist, dann habe ich den am Kragen gepackt und habe meine Schafe gerettet. Der David hat gewusst, dass er ein guter Kämpfer ist. Er ist nicht irgendein wagehalsiger irgendetwas gewesen, der auf den Platz kommt und alles durchmischelt, sondern er hat eine Geschichte gehabt. Er hat Erlebnisse gehabt mit Gott wahrscheinlich. Ich bin sicher, dass er es mit Gott gehabt hat. Ich vermute auch, wenn er Harfe gespielt hat, ist der Heilige Geist bereits auf ihn gekommen und er hat die Kraft gekannt, die mutmachende Kraft Gottes. Und er hat gesagt, kommt los, und der Philister, der verhöhnt meinen Gott und ich werde den besiegen für dich. Der Saul, übrigens auch der grösste im Volk Israel und der schönste gefallene, aber eben ein bisschen mutlos. Sagt, ja, okay, gut, machen wir das. Und steckt David in seine Rüstung rein. Das hat ausgesehen wie ein Würmli in einer Ravioli-Büchse oder etwas. Das hat überhaupt nicht gepasst, weil der David ist natürlich vertrunken in dieser Rüstung von dem grossen Saul. Und da kommt auch wieder etwas vom David, einfach so an Tag, wo ich so den Hammer finde bei ihm. Er hat die Rüstung nicht wollen. Er hat gesagt, Saul, ich probiere es, aber schau, es geht nicht, der Helm ist viel schwer und ich sehe nichts mehr. Weg mit dem Zeug. Und er hat es gemacht, wie er es immer gemacht hat. Er ist ins Bachbeet runtergegangen, hat drei flache Steine gesucht und hat gesagt, komm, mit diesen drei Steinen werde ich den Goliath besiegen. So hat er es gemacht. Und das ist auch wieder ein Hammer, wie der David einfach seine eigene Persönlichkeit schon gehabt hat. Er hat nicht sich überreden lassen vom Saul und ist in die Konservenbüchse hineingestiegen. Das wäre sein sicherer Tod gewesen. Wenn er dort nicht aufgepasst hätte, wenn er nicht wachsam gewesen wäre, dachte er, oh, der König sagt mir, oh, der König gibt mir seine Rüstung, die muss ich natürlich nehmen. Es wäre ein toter Mann gewesen. Aber ich schwärme schon viel zu lang vom David. Aber nur, dass er wisst, was es für ein Hammerjunge war. Er hat den Goliath besiegt. Er ist wirklich am Goliath gegenübergestanden und hat gesagt, «Lass mal!» Also der Goliath sagt zu ihm, «Bin ich denn ein Hund, dass jetzt schon Kinder auf mich losschicken?» Der war schon total beleidigt, als er den David nur gesehen hat. Und der David hat gesagt, «Du unbeschnittener Philister hast meinen Gott verhöhnt! Und so geht es nicht! Und ich werde dich den Raben zum Füttern geben!» Das hat David gesagt zum grossen Philister. Und dann hat er seinen Stein geschwungen, hat David umgenietet, hat Goliath umgenietet, die sind dabei, ich merke es. Läuft zum Goliath hin, zieht sein riesengroßes Schwert und schlägt ihm den Kopf ab mit seinem eigenen Schwert. Halleluja. Da könnt ihr auch wieder viel daraus lernen. Wow, die Ressource ist in der Ernte, würde ich mal sagen. Denkt darüber nach. Aber um nicht zu lange bei dieser Geschichte bleiben, der David ist nachher zum König gesalbt worden und er war am Hof des Saul gewesen. Und der Saul hat plötzlich eine Eifersucht entwickelt gegen den David. Es ist so weit gegangen, dass er ihn hat umbringen wollte. Der David ist so ein, wie soll man das sagen, ein Gemögiger, ist zu wenig gesagt. Er war ein Liebling gewesen. Schau, der David ist wirklich, du hättest wollen der David sein, wenn du ein Mann bist. Der war nicht nur mutig, der war nicht nur feinfühlig, er war auch ein guter Freund. Er hatte wirklich die Gabe von der Freundschaft, weil am Saul sein Sohn, der Jonathan, war sein bester Freund. Und der hat ihn so gern gesagt, das ist besser als Frauenliebe. Aber das war nicht in einem sexuellen Sinn gedacht, sondern die waren wirklich so zusammen, die sind Deck, die beiden sind beste Freunde gewesen. Und der David hat den besten Freund gehabt. Und das ist der Jonathan gewesen. Und Jonathan ist ja dann, wäre ja eigentlich der König geworden nachher. Aber der Jonathan hat den David so lieb gehabt, dass er erkannt hat, hey, nicht ich bin, sondern mein Freund ist es. Ein Fremder, ein kleiner Hirt. Ist das nicht krass? Könnt ihr euch überlegen, wie die Qualität von dem David war, das Herz. Er hat grosse Schlachten geschlagen. Wie gesagt, hat nachher vom Saal müssen flüchten. Der Saal ist durchgedrillt. Er hat ihn eigentlich am Hof geholt, weil er einen bösen Geist hatte. Und jedes Mal, wenn der David Harfe gespielt hat, sind die Dämonen gegangen. Und das ist das Halbe gekommen, wie vorher beim Exi, wenn er da in die Seite greift. Ich finde das genial. Gitarre spielen. Wenn ihr Gitarristen sind, sage ich, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Ich habe das also selber erlebt. Also, Danita ist Zeugen. Ich hatte mal eine Zeit gehabt. Es ist mir ein bisschen zu viel geworden, aber da musste ich wirklich nur 2-3 Akkorde spielen. Und dann hat das bereits angefangen zu manifestieren bei den Leuten. Weil die bösen Geister einfach sich angegriffen gefühlt haben. Und wenn du ein Gitarrist bist, dann nimm dir Zeit und lass es fliessen. Spiel 2-3 Akkorde und lass es fliessen, weil Gott wohnt drin. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du Piano spielst, weil dort hat es ja auch Saiten hinten dran. Und glaubst du, wie andere Instrumente geht es wahrscheinlich auch? Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber bei der Gitarre funktioniert das besonders gut. Und wenn du Gitarre spielst, dann wird ein David einer, der Salbung auslöst. Halleluja. Anyway, aber er musste flüchten vom Saal. Und die Geschichte geht dann weiter, da wird einfach sein Charakter gezeigt. Weil der David ist nachher wirklich. Er ist schon zum König gesalbt gewesen, also in dem Sinne ausgewählt gewesen zum König. Und er musste in die Berge flüchten. Und niemand hat zu ihm gehabt. Jeder war gegen ihn. Und dann hat er Gangsters um sich herum gesammelt. Das ist auch wieder eine coole Geschichte. Einfach alle, die nie mehr hingehen können, die haben noch zum David gehen. Das waren wirklich die hartgesottenen Jungs. Und das heisst, etwa 400 Stück von denen hat er gehabt. Und das ist nachher seine Gang geworden. Das ist nachher seine Bande geworden. Und auch wieder von diesen 400 Gangsters, die er um sich herum hatte, sind das nachher später die Männer geworden, die es im Alten Testament heisst, im Samuel, das sind die Helden Gottes. Oder steht es in den Königen? Bin ich eigentlich im Samuel? Die sollte eigentlich, habe ich gar noch nicht angelesen von diesen Helden Gottes. Es steht auf jeden Fall entweder Samuel, König oder Chronik. Find's raus. Aber es steht, das sind Samuel, hä? Samuel, ganz am Schluss in dem Fall. Bin ich eben noch nicht vorbeigekommen. Also nicht, dass ich es erst mal lese, aber ich lese ja meine radikale Jahresbibel durch. Und da bin ich eben gerade beim David vorbeigekommen. Darum ist mir die Geschichte so brühwarm. Und die Helden Gottes sind also Männer gsi, verwahrloste Männer. Und das sage ich euch einfach, wir haben auch hier im Kreis 4 haben wir einen Auftrag. Und wenn wir im Kreis 4 unterwegs sind, wenn wir evangelisieren, wenn wir das Evangelium verkündet, dann sehe ich immer, egal wie und wo einer steht, es spielt keinen Ruggel, wie kriminell das war, wie fest dass er in den Drogen ist, es spielt keinen Ruggel, er ist bestimmt, um ein Held Gottes zu werden. Und Gott sammelt seine Gang, und ich habe das immer vor Augen, und ich habe schon einige gesehen, wie er sie gesammelt hat in seine Gruppen rein, und wie die Leute nachher durchziehen durch die Stadt und das Evangelium verkündet, das ist eigentlich der David-Style. Und Geschichte über Geschichte. Ein Höhepunkt war beim David, dass der Saul hat ihn ja gejagt hat. Der David hat gesagt, hey, ich bin im Floh, wer jagst du da überhaupt? Und dann hat der Saul einmal müssen. Der hat einmal müssen. Er ist in eine Höhle rein. Natürlich, der Saul, oder? Saul-Style. Genau die Höhle, wo der David und seine Männer sich versteckt hat. Er hat einmal müssen. Ist er rein? Und der David hätte ihn können umbringen. Das war die erste Möglichkeit. Er hatte noch eine zweite. Und er hat ihn beides Mal nicht umgebracht. Und er hat beides Mal den Saul geschont. Obwohl der Saul ihn wollte töten, hat der David gesagt, wer bin ich, dass ich den Gesalbten vom Herr umbringe? Wow! So ein Charakter, nicht? Findet ihr das nicht krass? Ich staune wirklich an David seinem Charakter. Und er ist dann König geworden, und ich tue jetzt da ein bisschen überflüge und tue einfach so ein bisschen die Übertitel lesen. Dann hat er noch den Mephibosheth geholt, den mit den gelähmten Füßen hat er auch noch geholt, den Nachfolger vom Saul, hat den noch geehrt. Das ist wirklich krass. Und dann geht es da weiter. David wird König über ganz Israel. 2. Samuel 5. David erobert Jerusalem. Sieg über die Philister. David holt die Bundeslade nach Jerusalem. Der Herr verheißt David die ewige Königsherrschaft. Davids Dankgebet. Kriegszüge Davids. Dann die obersten Beamten Davids. David beschenkt den Sohn Jonathans. Dann Krieg mit den Ammoniten, natürlich gewonnen, logisch. Krieg gegen die Syrer, natürlich gewonnen. Und dann, 2. Samuel, Kapitel 11, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David verließ seine Soldaten... Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uria, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Muss ich mal vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der ihm das sagen sollte. Kaum hatte der König das gehört, ließ er Joab melden, schick sofort den Hethiter Uria zu mir, der hat ihm dient in der Armee. Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. Als Uria ankam, erkundigte sich David zunächst, ob es Joab und den Soldaten gut gehe und wie weit die Belagerung der Stadt schon vorangeschritten war. Schließlich forderte er Uria auf, geh nun nach Hause zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus. Uria war noch nicht weit gekommen, als ihm ein Diener einholte und ihm ein Geschenk des Königs überreichte. Doch Uria ging nicht nach Hause, sondern zur königlichen Leibwache am Tor des Palastes. Dort übernachtete er. Versteht ihr? Der Uria hat so einen Charakter gehabt, dass er nicht zu seiner schönen Frau heimgegangen ist und mit ihr geschlafen hat und sich nicht vergnügen wollte, währenddem seine Brüder im Krieg waren. Versteht ihr das? Was ist das für ein Charakter? Ein brutal edler Charakter. Und woher hat er den Charakter? Vom David. Und es geht noch weiter. Der Uria war nicht zu bewegen, um zu der Bathseba zu gehen. Und die Schlussfolgerung von David war, er hat den Auftrag gegeben, den Uria so zu positionieren im Kampf, dass er ganz sicher getötet wird. Und der David hat erstens Ehebruch begangen und zweitens, um das zu vertuschen, hat er den makellosen Hethiter Uria, der sein Leben für ihn gegeben hat, einfach feig umbringen lassen. Ist das nicht krass? Und nachher geht es weiter. Dann können wir wieder die Übertitel lesen. Dann kommt der Nathan und überführt ihn. Dann heisst es, Davids Sohn stirbt. Tamar wird vergewaltigt. Absaloms Rache. Absaloms Rückkehr, also ein Sohn, lehnt sich auf gegen den David. Absalom plant eine Verschwörung. Davids Flucht aus Jerusalem. Wo sind die schönen Übertitel geblieben von vorher? Ziba verleumdet Mephibosheth, Absalom in Jerusalem. Vorbereitung für die Schlacht. David erfährt von Absaloms Plan, Absaloms Niederlage. Joab weist David zurecht. Und so weiter. Ab dem Tag ist es mit dem David genau nur noch bergab gegangen. Der David hat einen Fehler gemacht. Und das wollen wir kurz anschauen. Was war dem David sein Fehler gewesen? Er ist nicht im Krieg gegangen. Das war sein Fehler gewesen. Wäre er mit seinem Mann in den Krieg gezogen, wäre er nicht am Nachmittag bei einem lauen Lüftchen nach einem Bad auf seinem Dach rumspaziert, hätte er nicht seinen Blick auf Bathseba geworfen, weil er nämlich im Krieg war. Das ist die grosse, grosse Gefahr. Und da muss ich eine Klammer machen für uns alle. Wenn du nicht im Krieg bist, wenn du nicht in Alarmbereitschaft bist, dann bist du höchst gefährlich unterwegs. Und der Teufel kann dir irgendetwas anschieben und du bist so absolut versuchbar, selbst wenn du einen Charakter hast wie ein David. Der David, ich wage das zu behaupten, hat einen edler Charakter gehabt als wir alle zusammen. Er hat das Beweis in der Vergangenheit. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er ist lau geworden. Er hat in seinem Überfluss inne, ist er faul geworden. Er ist faul geworden. Und hat nicht mehr das gelebt, für was er eigentlich berufen war. Und ich denke, wir hier in der Schweiz, wir haben das so eine grosse Gefahr als Christen, dass wir faul werden. Und wenn du angefochten bist, wenn du sagst, ich bin einer, wo viel in die Versuchung hineingeht, wo angefochten ist, dann ist das beste Gegenmittel ist, sei im Kriegszustand. Sei in Bereitschaft. Ziehe mit deinen Brüdern in Krieg. Ich sage jetzt gegen die finstere Welt. Sei ein Zeuge für Jesus Christus. Überall, wo du hingehst. Hab ein Ziel, deinem Gott die Ehre zu machen. Und der Teufel wird dich nicht mehr versuchen können. Weil du gar nicht da bist, wo er ist. Verstehst du? Weil du gar nicht auf deinem Dach umeinander spazierst und umeinander schaust. Weil du nämlich im Krieg bist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber David ist reingefallen. Und ab dem Tag, wo er reingefallen ist, ist bei ihm das so Bach abgegangen. Ist das nicht krass? Und jetzt meine Frage an dich. Bist du auch schon mal reingefallen? Ist dir das auch schon mal passiert? Gut, die wenigsten von uns sind Mörder, aber bestimmt jetzt einige Ehebrecher unter uns. Und der David ist ein Lieblingskind von Gott. Er ist ein Mann nach dem Herzen von Gott. Und er hat den Fluch müssen tragen von seiner Tat. Er hat den Fluch müssen tragen. Es ist ein Fluch über ihn gekommen. Ein Fluch, der geheissen hat, schau, alle deine Nebenfrauen werden dir weggenommen und ein anderer Mann schläft in aller Öffentlichkeit mit ihnen. Und das ist genau passiert durch den Abschalom. Der hat nämlich ein Zelt aufgestellt, ist reingegangen und eine nach der anderen. Und ganz Israel hat es gewusst. So ist David demütigt worden. Sein eigener Sohn, der Absalom, hat sich gegen ihn aufgelehnt. Und er hat ein Problem in seinem eigenen Haus bis auf seinen Tod. Und wisst ihr warum? Wegen dem einen Blick, der nachher weitergegangen ist. Der zum Ehebruch geführt hat, der zum Mord geführt hat. Und für uns ist das natürlich brutal krass, Ehebruch und Mord. Aber ich glaube, in der damaligen Zeit, das war jetzt nicht der Top of the Top von den Sünden. Ich weiss nicht, mit was du das heute vergleichen könntest. Die Tatsache ist, der David hat den vollen Fluch auf sich getragen. Und meine Lieben, das ist der alte Bund. Das ist der alte Bund. Der alte Bund ist Auge im Auge, Zahn um Zahn. Der alte Bund ist, Gott kann dir nur so treu sein, wie du ihm auch treu bist. Das ist der alte Bund. Wenn du willst in den Himmel kommen, dann musst du dir den Himmel verdienen. Und du kannst nur gerecht werden, wenn du alle Gebote haltest. Das ist der alte Bund. Das ist das Gesetz von Mose. Allerdings wissen wir im Neuen Testament, dass die Menschen, die dann gerecht worden sind, schon dazumals durch ihren Glauben gerecht worden sind und nicht durch ihre guten Taten. Aber dennoch ist ein Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten Bund. Und der David hat die volle Härte von seinen Vergehen an seinem eigenen Körper, in seiner Familie getragen. Und es tut mir so leid, weil ich bin der grösste Fan von David und ich habe euch erzählt, wie er als kleiner Bub dort auf der Weide war und geworshippt hat und Bären vertrieben hat, wie er den Goliath verschlagen hat, wie er der beste Freund war von Jonathan, wie er den armen Lami Mephibosheth geehrt hat. Er hat so viele gute Taten gehabt. Aber ein Fehler hat gelangt und der Fluch Gottes hat ihn getroffen. Es ist krass, es ist krass. Das Abendmahl besiegelt den neuen Bund. Und meine Lieben, mir, wenn es euch geht wie mir, dann findet ihr auch kaum Wort für die Gnade, wo wir drinstehen. Ich habe vorher erwähnt, dass wir in der Schweiz alles haben. Du hättest gerade so gut können in der Sahelzone geboren werden. Gleiche Begabung, gleiche Intelligenz, gleiche Schönheit, aber keine Chance, um dich irgendwie zu entwickeln. Gott wird gerecht sein. Weil Gott gerecht ist, wird er auch gerecht sein. Für uns, wir bringen das nicht zusammen, wir Menschen. Aber es heisst im Wort Gottes, jedes Knie wird sich mal beugen vor Gott und sagen, du bist gerecht. Auch die Kinder, die am Hungertod gestorben sind, werden ihre Knie beugen und sagen, du bist gerecht. Wie Gott das hinkriegt, überlassen wir das ihm. Aber ich will dir einfach mal sagen, sei dir bewusst, wird dir bewusst, in was für einer Gnade du lebst. Warum gerade du? Warum gerade du da in der Schweiz? Warum gerade du am Ort, wo du deine sämtlichen Gaben, Fähigkeiten voll kannst ausleben, wo du nur einen einzigen Feind hast, nämlich dich selber? Warum gerade du? Ist das nicht krass? So viel Gnade, so viel Güte und obendrauf, meine Lieben, wir leben in einer neuen Zeit. Und wenn du Sündigen tust, dann hast du die Möglichkeit, dass das Blut Jesus dich reinigt von aller Sünde. Ich lese Jesaja 53, wo der neue Bund beschrieben wird an Jesus. Und wo uns nochmal klar wird, was es Gott gekostet hat. Denn wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boden emporwachsen wie ein junger Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Rede ich von Jesus. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Im 1. Johannes, Kapitel 1. 1. Brief Johannes heißt Folgendes. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn wir das Abendmahl feiern nachher, dann werden wir uns bewusst, dass der Fluch, wo der David getroffen hat, auch dich und mich würde treffen. Wenn nicht Jesus Christus den Fluch auf sich genommen hat. Für deine und für meine Schuld. Wenn er nicht sein Blut gegeben hätte, wo die Macht hat, dich vom Bösen zu reinigen, von den Konsequenzen deiner Sünden, ist es nicht krass? Also ich bin echt sprachlos. Und es spornt mich natürlich extrem an, mein Leben meinem gnädigen Gott noch mehr zur Verfügung zu stellen. Das Blut Jesus hat Macht und Kraft und die Aufgabe, Bestimmung, dich von allem Bösen zu reinigen. Kein Fluch kann in deinem Leben Bestand haben. Nichts. Es ist einfach weggeputzt. Und anstatt Fluch hat Gott für dich Segen vorgesehen. Das Beste vom Besten vom Besten hat Gott für dich vorgesehen. Er will dich einfach nur beschenken. Durch seine Gnade. Und das ist passiert durch Jesus Christus. Halleluja. Und wir wollen aufschlagen jetzt Matthäus 26, wo Jesus Abendmahl einsetzt. Und wenn wir unsere Geschichte, unsere Biografie vergleichen mit der von David und wir feststellen, dass wir es besser haben als der König David, dass wir mehr Gnade in unserem Leben haben als der König David. Ich weiss nicht, was es bei dir auslöst, aber ich hoffe, dass es etwas auslöst. Ich hoffe, dass dich wirklich zu deinem Gott anzieht und dass deine Liebe wächst durch das. Halleluja. Matthäus 26, 28. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab es jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Mensch besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in der neuen Welt meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir das Abendmahl zusammen feiern können. Und ich will gar nicht viel mehr dazu sagen. Für den Moment, ich bitte, dass wir ein bisschen Musik auffädet. Wir haben zwei Tischli. Gell, sind zwei. Eins da. Es hat fünf Tischli. Und ganz sicher, das Tischli da vorne bei der Playstation, das wird besetzt sein mit der Susanne und ihren Leuten. Sie werden da sein für euch. Wenn ihr Gebet wünscht. Was sind die Voraussetzungen, dass ein Mensch das Abendmahl nehmen darf? Er muss wiedergeboren sein. Er muss Jesus Christus wertgeschätzt haben. Und die Demut haben und verstehen, dass er gestorben ist für dich. Wenn du das weißt, dass Jesus für dich gestorben ist, und wenn du die Vergebung angenommen hast, dann bist du würdig, zum Abendmahl einzunehmen. Du kannst ja nicht einen Bund besiegeln, den du gar nicht eingeschlagen hast. Du musst in den Bund eingeschlagen haben, damit du das Abendmahl feiern kannst. Du musst wissen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und dass du ein Himmelsbürger bist. Aus dem heraus folgt, dass du ein reines Gewissen hast. Dass zwischen dir und Gott alles im Reinen ist. Einerseits die Ebene, aber andererseits auch, prüf dich, ob du gegen irgendjemand irgendetwas hast oder jemand etwas gegen dich, dann bring das in Ordnung. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass ein Mensch das Abendmahl nehmen kann. Und wir werden in Zukunft, wir haben gesagt, mal bis zur Sommerferien im Versuch starten, werden sicher zweimal im Monat, also jede zweite Celebration, das Abendmahl anbieten. Mit der Zeit wird das dann einfach zur Verfügung stehen im Worship und die, die es nehmen wollen, können es nehmen. Und ich glaube, dass es eine gute, gute Sache ist, weil es erinnert uns neu am Bund und was der Inhalt vom Bund ist. Und es wird uns stärken in unserer Liebe zu Jesus und in unserer Hingabe. Wenn du willst, das Abendmahl reinnehmen, aber du weißt, du bist noch kein Kind von Gott, du hast den Bund noch nicht angenommen, geh bitte auch in die Playstation führen, geh zu der Susanne. Sie wird dir helfen und sie kann dir erklären, wie so eine Wiedergeburt, so eine Neugeburt passiert. Gott will es dir schenken, du kannst heute von neuem geboren werden. Halleluja. Für alle anderen gilt wirklich jetzt, geniessen es. Das Abendmahl hat einerseits eben den andächtigen Charakter, ganz klar. Es ist wirklich auch sich bewusst werden, aber es hat auch einen fröhlichen Charakter. Also ihr dürft auch lachen, ihr dürft auch füreinander beten, ihr dürft auch reden. Es muss nicht gedämpfte Stimmung sein. Es darf eine gedämpfte Stimmung sein, wenn es dran ist von Gott. Aber es darf auch Leben da sein, weil das Blut bringt Leben. Halleluja. Ja, ich bitte Band. Und wir haben wirklich super gute Zeit. Wir werden sicher eine Viertelstunde jetzt einfach uns hier im Raum aufhalten können. Es ist mir auch ein Wunsch, dass niemand das Abendmahl alleine nehmen muss. Die es nicht alleine reinnehmen wollen. Wir können es auch zwei oder drei Mal reinnehmen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Weg klar gemacht hast in den neuen Bund. Dass dass der Fluch uns nicht trifft, den wir verdient hätten, dass du den abgewendet hast wie einen Blitzableiter, hast uns verschont und hast uns das Leben gegeben. Und ich erhebe deinen Namen, Jesus. Und ich bitte, dass du den Heiligen Geist mächtig ausgiessen tust. Während dieser Zeit und wenn du den Bund, wenn wir den Bund jetzt erneuern mit dir, sagen, ja, wir gehören dir und du gehörst uns. Halleluja, danke, Geist Gottes, für deine Gegenwart. Amen.